Ja, ich freue mich, wieder mal hier zu sein. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Stefan Meyer, wie gesagt aus Zürich. Aufgewachsen bin ich in Bern. Das hilft vielleicht, ein bisschen langsamer zu sprechen. Allerdings, als ich in Zürich zu predigen begonnen habe, haben sie mir gesagt, ich soll langsamer sprechen. Also. Aber auf Hochdeutsch wird es automatisch nicht so schnell. Ich bin 50 Jahre geworden dieses Jahr, wohne seit 30 Jahren in Zürich. Ich bin verheiratet mit Rahel, die kommt normalerweise auch mit, aber im Moment ist sie nicht so fit, darum bin ich dieses Mal alleine gekommen. Wir haben zwei Kinder, 20 und 22 Jahre alt, erwachsen, oder sie meinen es mindestens, mit allen Themen, die das so beinhaltet. Beruflich, arbeite in einer Informatikfirma in der Nähe von Zürich. Ja, was gibt es noch zu sagen? Meine Hobbys, wenn neben der Arbeit und der Gemeinde noch etwas Zeit übrig bleibt, gehe ich gerne aufs Mountainbike. Gut, letztes Mal war ich vor 3 Jahren hier, ziemlich genau 3 Jahre sind das her. Ich habe nachgeschaut, wusste es auch nicht mehr. Es tut mir leid, wenn ich die Namen nicht mehr kenne. Wir haben damals miteinander vor 3 Jahren über den 2. Korinther 4,16 nachgedacht. Dort heißt es, mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Das war das Thema vor 3 Jahren. Ständige Erneuerung. Heute, ihr habt es schon gehört, gibt es ein anderes Thema. Eines, das harmlos tönt, aber nichtsdestotrotz genauso wichtig ist für unser gesundes geistliches Leben. Ruhe, es geht um Ruhe. Hab vielleicht sogar mit dieser inneren Erneuerung etwas zu tun. Das unterstützt sich wie gegenseitig. Ruhe, äußere und innere Ruhe. Ruhe für die Seele. Und ich erzähle euch da nichts Neues. Ihr wisst ja auch, dass mit der Ruhe ist so eine Sache. Gerade jetzt, wenn bald wieder die Adventszeit beginnt, eine Zeit, die eigentlich prädestiniert wäre dazu, zur Ruhe zu kommen, Besinnung zu finden. Aber oft sieht es ja ein bisschen anders aus. Oder wie ist es bei euch? Findet ihr wirklich an diesen langen Winterabenden, die wir jetzt wieder haben, in der Adventszeit, findet ihr Ruhe? Das hängt natürlich stark von eurem Programm ab, von euren Aktivitäten. Was hast du geplant bis Ende Jahr? Jeden Weihnachtsmarkt in der Region besuchen? Viele Freunde einladen? Jedes Wochenende ein Konzert besuchen? Oder bis Ende Jahr noch all die unerledigten Dinge abarbeiten? Das sind alles gute Sachen, gute Dinge. Aber schnell mal wird es dann eben zu viel des Guten. Aber ob wir wirklich zur Ruhe kommen, innerlich, hängt auch, aber nicht nur vom Programm ab. Sondern ich denke, es hat auch mit unserem Denken und mit unserem Glauben zu tun, wie wir sehen werden. Als Grundlage lesen wir zusammen sechs aus dem 62. Psalm. Das hier ist die Übersetzung, neue Genfer Übersetzung. Ich weiß gar nicht, ist sie bei euch auch bekannt, die NGÜ? Da gibt es jetzt auch die Psalmen. Psalm 62, für den Dirigenten, für Jedutum, ein Psalm Davids. Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Von ihm kommt meine Hilfe. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Wie lange wollt ihr noch anstürmen gegen einen einzigen Mann? Wollt ihr allesamt ihn niederschlagen, so als wäre er eine Wand, die sich schon bedenklich neigt, eine Mauer, die kurz vor dem Einsturz steht? Sie planen, ihn aus seiner führenden Stellung zu stoßen. Und dabei ist ihnen jede Lüge recht. Über ihre Lippen kommen zwar Segenswünsche, im Herzen jedoch verfluchen sie einen. Bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden. Von ihm kommt meine Hoffnung. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Dieser Text hat mich sehr angesprochen, weil ich persönlich das schon so empfinde, dass mir diese Ruhe innerlich und äußerlich immer wieder abhanden kommt. Und dass diese Ruhe ein kostbares und wichtiges Gut ist. Ja, und wenn David hier sagt, von Gott allein, bei Gott allein findet meine Seele Ruhe, dann stellt sich zuerst die Frage, was meint er dann genau damit? Was ist denn das, diese Ruhe für die Seele? Oder wir können uns vielleicht das Gegenteil fragen, was macht denn unsere Seele unruhig? Dann merken wir vielleicht dann, woher die Seele Ruhe finden kann. Ich denke, die Unruhe für die Seele, die kommt daher, wenn die Grundfragen des Lebens nicht geklärt sind. Die grundlegenden Fragen, die eigentlich jeder Mensch sich früher oder später irgendmal stellt. Wo komme ich hin? Wo gehe ich hin? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Die Schuldfrage, die macht uns unruhig. Jeder von uns lädt früher oder später in seinem Leben Schuld auf sich. Und was mache ich damit? Das raubt mir die Ruhe, wenn das nicht geklärt ist. Oder eben, wenn ich nicht weiß, was einmal sein wird, wenn mein Leben hier zu Ende ist. Und demgegenüber können wir Ruhe finden, wenn die Grundfragen, woher wir kommen, wer wir sind, wenn die geklärt sind. Wenn die Schuldfrage geklärt ist und wenn wir eine Ewigkeitsperspektive haben. Das ist grundsätzlich, wie wir Unruhe oder Ruhe in der Seele haben. David erkannte Gott. Bei David, glaube ich, war die Unruhe nicht von diesen ungeklärten Grundfragen, sondern bei David, als er diesen Psalm schrieb, sehen wir, der Grund für seine Unruhe haben wir gelesen in den Versen 4 und 5. Bei ihm kam die Unruhe durch äußere Bedrängnis. Er erlebte eine Zeit, in der er verfolgt wurde. Er war seines Lebens nicht mehr sicher. Er war in einer sehr ungemütlichen Situation. Und das kann uns natürlich auch passieren. Vielleicht nicht gerade so extrem wie bei David, dass ihm jemand nach dem Leben trachtet. Aber wir können auch Probleme haben. Wir können auch in schwierige Situationen kommen, die uns die Ruhe rauben können. Bedrängnis, Schwierigkeiten oder Angst, Unsicherheit in unserer Zeit. Vieles ist nicht mehr sicher, vieles ist gerät ins Wanken. Das kann uns auch die Ruhe rauben. Und demgegenüber können wir Ruhe finden, wenn wir lernen, auf Gott zu vertrauen und mit seiner Hilfe zu rechnen. Wir kommen darauf. Wie können wir diese Ruhe finden? Wie können wir diese Ruhe bei Gott finden und dann auch in dieser Ruhe bleiben? Es gibt so eine Redewendung, ich weiß nicht, ob die bei euch auch verwendet wird, man sagt von jemandem, er ruhte in sich selbst. Habt ihr das auch schon gesehen? Manchmal so auf einem Lebenslauf oder einer Todesanzeige, er ruhte in sich selbst. Damit meint man einen Menschen, der mit sich und der Welt zufrieden ist und darum Ruhe ausstrahlt. Das tönt gut, aber ich glaube, es funktioniert nicht. Wenn ich nur in mir selbst ruhe, dann ist das keine tragfähige Basis. Und um mit mir selbst und der Welt zufrieden zu sein, muss ich schon ziemlich blind sein. Demgegenüber sagt David, bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Das heißt, er sagt das, bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Ich kann nur Ruhe finden, wenn ich mit Gott versöhnt bin. Nur wenn ich mit Gott versöhnt bin, kann ich Ruhe finden. Und das geht nur, wenn ich das stellvertretende Opfer von Jesus am Kreuz für mich persönlich in Anspruch nehme. Meine Schuld, die mich von Gott trennt, hat Jesus am Kreuz getragen. Und darum darf ich ihn um Vergebung bitten und er macht mich frei und schenkt mir ein neues Leben in Verbindung mit ihm. Und so und nur so kommt meine Seele zur Ruhe. So wird meine Vergangenheit und meine Zukunft geklärt. Ich weiß, dass ich seine Schöpfung bin, von ihm gewollt und geplant. Und ich weiß, dass er mir die Schuld vergibt und mich als sein Kind annimmt. Und dann kann mich nichts und niemand aus seiner Hand reißen. Jetzt und in Zukunft. Dadurch, dass ich an ihn glaube, dass ich mein Leben seiner Führung anvertraue und mich von ihm ausfüllen und leiten lasse, komme ich bei ihm zur Ruhe. Ganz grundsätzlich. Das ist dann eine Grundhaltung. Und diese Ewigkeitsperspektive, das Wissen, dass nach dem Tod nicht einfach alles vorbei ist, sondern dass ich bei ihm sein werde, dass ich bei ihm weiterleben darf, das ist doch ein enormer Trost. Und nicht, wie uns manche Leute sagen, ein billiger Trost, sondern es ist ein wunderbarer Trost. Gerade auch für ältere Leute auf ihrer letzten Wegstrecke, wenn die Kräfte nachlassen, ist doch das ein enormer Trost, zu wissen, dass man bald von allen Schmerzen erlöst wird und beim Vater in seiner Gegenwart sein darf. Das ist ein enormer Trost. Aber auch für uns, die wir noch etwas weniger alt sind, sage ich es mal, oder jung sind, auch für uns sollte diese Ewigkeitsperspektive, die sollte uns ruhiger und gelassener machen. Und manches, das uns im Alltag umtreibt und uns die Ruhe nimmt, kann durch diese Ewigkeitsperspektive etwas relativiert werden. Verglichen mit der Ewigkeit ist es jetzt so wichtig, ob ich diesen und jenen Anlass verpasst habe oder ob ich diesen Film noch nicht gesehen habe. Ist das so wichtig? Oder ob ich mir ein schöneres und größeres Auto leisten kann oder nicht? Spielt es so eine Rolle? Die Ruhe, die Gott mir durch eine geklärte Beziehung mit ihm schenkt, die ist beständig. Die hält was aus. Und doch muss ich dieser Ruhe auch Sorge tragen. Sie kann auch wieder in Gefahr kommen. Nicht die Beziehung zu Jesus, die kann mir niemand rauben. Da kann ich höchstens selbst davonrennen. Die Beziehung zu Jesus kann mir niemand rauben. Aber die Ruhe, die aus dieser Beziehung kommt, die ich aus dieser Beziehung heraus leben kann, die gerät manchmal wieder in Gefahr. Durch äußere Faktoren, Dinge, die uns bedrängen und manchmal auch selbst verschuldet, durch unnötige Hektik und Unruhe, denen wir uns selbst aussetzen. Lasst uns noch einmal etwas genauer in den Text schauen und die Verse 2 und 6 miteinander vergleichen. Hier nochmal die neue Genfer Übersetzung. Wer findet die Unterschiede? Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe im Vers 2, bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden. Und im Vers 2 schreibt er, von ihm kommt meine Hilfe und im Vers 6, von ihm kommt meine Hoffnung. Das ist nicht nur ein Übersetzungsproblem, das gleiche finden wir in allen Übersetzungen. Zum Beispiel Elberfelder, Vers 2, nur auf Gott vertraut, still meine Seele, und im Vers 6, auf Gott vertraue, still meine Seele. Und auch hier im Elberfelder, Vers 2, von ihm kommt meine Hilfe, Vers 6, von ihm kommt meine Hoffnung. Kleine, feine Unterschiede, kein Zufall, dass das so hier steht. Denn wir erinnern uns, was ist zwischen diesen Versen 2 und 6 drin? Die Verfolgung, die Bedrängnis, die Schwierigkeiten. Und auch bei David kam durch diese Schwierigkeiten die Ruhe in Gefahr. Aus Vers 2, Vertrauen in der Gegenwartsform, hilft, da spricht seine Grundhaltung und seine gemachten Erfahrungen. Er weiß, ich gehöre Gott, ich habe mein Leben ihm anvertraut, ich habe seine Hilfe und sein Durchhalten schon erlebt. Und jetzt in Vers 6 fordert er sich selbst dazu auf Gott vertraue still meine Seele. Das heißt, angesichts der Not kommt auch bei David innere Unruhe auf. Und wenn das bei uns ist, wenn wir in Not kommen und Unruhe aufkommt, dann dürfen wir uns mit diesem Psalm selbst dazu auffordern, auch in den Schwierigkeiten weiter auf Gott zu vertrauen. Vers 2, von ihm kommt Hilfe. Vers 6, von ihm kommt Hoffnung. Vers 2, ich habe seine Hilfe schon erlebt. Vers 6, in der Not, in der ich jetzt bin, brauche ich seine Hilfe, aber sie ist noch nicht da. Hoffnung kommt immer vor der Hilfe. Hoffnung ist dann, wenn ich die Hilfe noch nicht erlebt habe. Hoffnung ist aber, wenn hier die Bibel von Hoffnung spricht, ist das mehr als was wir im deutschen Sprachgebrauch mit dem Wort Hoffnung verbinden. Es ist nicht eine vage, unsichere Hoffnung, sondern Hoffnung als feste Zuversicht. Ich glaube und vertraue darauf, dass Gott helfen und durchtragen wird, auch wenn ich die Hilfe im Moment noch nicht sehe und es mich vielleicht viel Geduld und Ausdauer kosten wird. Ich persönlich erlebe das auch immer wieder mal. Ich komme auch manchmal in Schwierigkeiten, nicht so extrem wie der David hier, aber ich habe auch Situationen, die mir Angst machen. Zum Beispiel, wenn ich bei der Arbeit einen Kunden besuche und irgendeinen Workshop mit ihm machen und ich weiß nicht, was wird er mich alles fragen, weiß ich dann das? Dann kann mir das Angst machen und unruhig. Dann fühle ich mich unsicher. Und dann bete ich dafür, dass Gott mir hilft. Ich weiß es in dem Moment noch nicht, wie es rauskommen wird. Aber ich hoffe darauf, dass Gott mir hilft und ich erlebe es dann auch, dass er mir hilft dabei. Das dürfen wir auch so halten, wie es der David gemacht hat. Auch wenn ich jetzt im Moment Angst habe und noch nicht weiß, wie Gottes Hilfe aussieht, darf ich auf ihn hoffen. Und das schenkt mir auch wieder Ruhe im Herz. Gott verspricht uns nicht und nirgends, dass wir als seine Kinder immer nur ein leichtes Leben ohne Probleme haben werden. Das verspricht uns die Bibel nicht. David ist nur eines von vielen Beispielen aus der Bibel, die uns zeigen, dass das Vertrauen auf Gott nicht vor Schwierigkeiten bewahrt. Aber das Beispiel von David zeigt auch, dass Gott durch solche Schwierigkeiten hindurch hilft und uns auch und gerade dann ganz nahe ist und nahe bleibt und uns nicht verlässt und nicht vergisst, auch wenn es schwierig wird. Lasst uns ins Neue Testament springen. Es gibt einen sehr bekannten Ausspruch von Jesus im Matthäus-Evangelium. Jesus fordert uns auf, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Habt ihr vielleicht auch schon gehört. Und dann schließt er an diese Aufforderung eine Verheißung an. So werdet ihr, was kommt jetzt? So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Da ist sie wieder, die Ruhe für die Seele. Aber ist das nicht sehr erstaunlich in diesem Zusammenhang? Ich persönlich, wenn ich jetzt nur den ersten Teil des Satzes gelesen habe, wenn ich nur das so lese, dann würde ich da eine andere Verheißung erwarten. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. So werdet ihr nützliche Mitarbeiter sein, zum Beispiel. Oder so werdet ihr viel lernen und gute Erfahrungen machen. Das hätte ich jetzt erwartet als Fortsetzung da. Aber Jesus sagt, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Durch das Aufnehmen seines Jochs. Warum denn das? Warum finden wir Ruhe für die Seele, wenn wir Jesus' Joch aufnehmen und von ihm lernen. Was meint ihr, warum sollen wir durch Aufnehmen des Jochs Ruhe finden? Ist das nicht komisch? Warum ist das so? Wer hat eine Idee? Es wird vielleicht etwas klarer, wenn wir den Vers davor auch noch lesen und den Vers danach. Kommt zu mir alle, sagt Jesus, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich euch auflege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Jesus fordert uns auf, sein Joch zu tragen. Aber vorher, bevor er uns dazu auffordert, bietet er uns an, die Lasten, die uns plagen, abzunehmen. Vorher. Und solche Lasten, von denen er hier spricht, das ist eben zum Beispiel das, was wir am Anfang aufgezählt haben, was uns die Ruhe nimmt. Ungeklärte Grundfragen. Schuld, Unversöhntheit. Schuld, die uns von Gott und Mitmenschen trennt. Solche Lasten können aber auch Verletzungen sein, zum Beispiel, die nicht verarbeitet sind. Auch das kann uns unruhig machen im Herz. Oder vielleicht falsche Erwartungen, was wir tun und sein sollten. Ich muss doch erfolgreich sein. Ich muss doch etwas darstellen. Ich muss etwas vorweisen können. Erwartungen an uns, die wir uns selbst auferlegen oder unsere Umwelt uns auferlegt, die können uns drücken als Last und die können uns die Ruhe in der Seele rauben. Und wenn Jesus uns solche Lasten wegnimmt, dann ist das Joch, das er uns anschließend geben will, im Vergleich dazu leicht zu tragen. Dieses Joch ist eine Erleichterung im Vergleich zu den Lasten, die ein Leben ohne Gott mit sich bringen kann. Und ein Joch dient ja nicht nur dazu, dass die Zugtiere den Pflug oder den Wagen ziehen können, sondern das Joch dient auch dazu, dass die Tiere vom Bauern gesteuert werden können. Wenn Jesus uns auffordert, sein Joch auf uns zu nehmen, heißt das, dass wir uns bewusst von ihm steuern und lenken lassen. Dass wir uns seiner Führung anvertrauen. Und sein Joch drückt nicht, weil es Erwartungen und Aufgaben beinhaltet, die passen. Weil er kennt uns wie niemand sonst. Und er weiß, was für uns gut ist. Und das ist gemeint mit der leichten Last im Vers 30, dass die Last leicht ist. Das heißt nicht, dass wir nicht auch schwierige Zeiten erleben, sondern die leichte Last bedeutet, dass er nichts von uns fordern wird, das uns überfordert. Dass er nichts Seltsames, Komisches von uns verlangt. Dass er keine Aufgaben und Auflagen an uns stellt, die wir gar nicht erfüllen können. Das ist gemeint mit der leichten Last. Und was uns dieses Bild vom Joch auch noch zeigt, wenn wir hier über Ruhe nachdenken, geht es nicht etwa um Faulheit oder Bequemlichkeit. Das Joch nehmen heißt mittragen, am Karren mitziehen, im Acker Gottes mitarbeiten. Ein Joch ist ein Arbeitsinstrument. Das kann sogar anstrengend sein. Und wird uns trotzdem Ruhe für unsere Seelen finden lassen. Lasst uns also Ruhe nicht verwechseln mit Trägheit, Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit, sondern lasst uns unser Leben ganz bewusst Jesus und seiner Leitung anvertrauen, uns ihm ganz zur Verfügung stellen und hingeben. Im Vertrauen darauf, dass er sehr gut weiß, was er uns zumuten kann und was gut für uns ist. Warum ist diese Ruhe wichtig?
Warum ist das wichtig? Ist das nicht auch typbedingt? Der eine ist etwas ruhiger, ein anderer etwas lebhafter oder nervöser. Klar ist das so. Aber diese innere Ruhe, von der die Bibel so oft spricht, die ist nicht typbedingt. Die betrifft jeden Menschen. Ruhe für die Seele, eine Verankerung in Jesus, das braucht jeder von uns, unabhängig von seinem Temperament. Und auch das Vertrauen auf Jesus, das uns auch durch schwierige Phasen durchträgt, das brauchen wir alle. Das hat nichts damit zu tun, ob wir ruhigere oder lebhaftere Leute sind. Natürlich kommt dann auch unser Temperament und Charakter dazu, das den einen schneller unruhig werden lässt, während ein anderer länger ruhig bleiben kann, wenn es hektisch wird. Aber ich glaube auch da, dass wir alle herausgefordert sind, in dieser heutigen, schnelllebigen Zeit immer wieder zur Ruhe zu kommen und uns in die Beziehung zu Jesus zu vertiefen. Und gerade engagierte Leute, denen ihre Gemeinde und ihr Umfeld nicht egal sind, die sind auf diese innere und äußere Ruhe immer wieder auch angewiesen. Das war ja auch bei Jesus selbst so, der sich immer wieder zum Beten in die Stille zurückgezogen hat. Zum Schluss noch, was gehört auch noch dazu. Wir haben es gesehen jetzt, was uns die Unruhe bringen kann und wenn wir falsches Joch, falsche Erwartungen haben, äußere Bedrängnis, aber es können natürlich auch selbstgemachte Dinge sein, die uns die Ruhe rauben. Und dazu noch ein paar Worte zum Schluss. Im Jesaja 30, Vers 15 gibt es einen bekannten Vers. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und Vertrauen würdet ihr stark sein. Aber ihr habt nicht gewollt, muss der Prophet den Israeliten sagen. Und das ist so ein altes und trotzdem so aktuelles Wort. Durch Stille sein und Vertrauen würdet ihr stark sein, aber ihr habt nicht gewollt. Manchmal ist es nicht nur schwierige Zeiten, die wir nicht verhindern können, sondern manchmal sind wir auch selbst schuld, wenn uns die Ruhe abhanden kommt. Und es gibt durchaus einen Zusammenhang zwischen äußerer Ruhe und innerer Ruhe. Dieser Zusammenhang ist nicht immer 1:1. Manchmal habe ich auch eine anstrengende Zeit, da kann ich nichts dafür und ich schaffe es trotzdem, innerlich die Ruhe zu behalten. Aber auf Dauer hat es natürlich trotzdem einen Einfluss, die äußere und die innere Ruhe. Und wir haben ein sehr gutes Beispiel gehört in der Einleitung. Von der selbstgemachten Unruhe, bei mir ist das der Hauptpunkt. Obschon ich nicht zu dieser Generation gehört, die mit dem Handy aufgewachsen ist. Und auch Internet gab es tatsächlich noch nicht, als ich 20 war. Oder mindestens war es bei mir nicht verfügbar. Heute kaum mehr vorstellbar. Dauerberieselung und Informationsüberflutung machen uns zerstreut und oberflächlich und dadurch dann eben auch unruhig. Internet und Fernsehen sind nicht per se schlecht, gar nicht. Es gibt auch sehr gute Inhalte, es gibt ausgezeichnete Internetseiten mit gutem christlichen Inhalt auch. Es gibt viele gute Dinge und wir haben heute Zugang zu wertvollen Informationen, die wir sonst nicht hätten müssen. Ihr weiß der Gucker, wo irgendein Buch suchen. Internet hat auch viel Gutes, aber es gibt auch viel Müll, dem wir uns einfach nicht aussetzen sollten. Und eben ist vor allem auch, ich glaube, auch die Menge ein Problem. Nicht nur der Inhalt, sondern die Menge. Darum muss ich mindestens mir, muss ich sagen, ich muss den Medienkonsum kontrollieren. Ich muss ihn reduzieren und die Inhalte gezielt auswählen. Und das ist nicht nur ein Problem meiner Kinder, sondern das ist mein eigenes Problem. Das nimmt mir die Ruhe sonst. Und da muss ich wirklich Disziplin entwickeln. Ich bin da noch nicht am Ende dieses Lernprozesses. Dann gibt es weitere Dinge, die uns helfen können, zur Ruhe zu finden. Du musst selbst herausfinden, was dir hilft, herunterzufahren und zur Ruhe zu kommen. Bei vielen kann das die Musik sein. Unsere Tochter, wenn sie nach Hause kommt von der Schule, setzt sie sich oft ans Klavier und spielt eine Viertelstunde. Das hilft ihr abzuschalten und ruhig zu werden. Dass bei jemandem, der nicht Klavier spielen kann, so wie ich, kann das vielleicht sein, wenn man eine schöne CD sich anhört. Aber auch hier wieder, das kann auch wieder eine Gegenseite haben. Zu viel Musik, dauernde Berieselung unter dem Kopfhörer, kann auch wieder das Gegenteil bewirken. Du musst selbst herausfinden, was dir helfen kann, zur Ruhe zu finden. Mir persönlich hilft Bewegung. Ich sitze den ganzen Tag auf dem Bürostuhl und dann brauche ich Bewegung. Ein Spaziergang mit unserem Hund, eine Runde Jogging oder eine Tour auf dem Bike, das hilft mir. Da komme ich zwar ins Schwitzen, der Körper fährt nicht runter, sondern er fährt hoch, aber meiner Seele tut es gut. Sie kommt zur Ruhe. Denn beim Joggen oder beim Velofahren kann ich sehr gut meinen Gedanken nachhängen. Und auch beten geht gut. Und beides mache ich am liebsten draußen im Wald. Ich gehe nicht ins Fitnesscenter, ich gehe lieber raus. Auch das hilft mir, runterzufahren, ruhig zu werden. Es kann eine Hilfe sein. Denn etwas ganz anderes ist das realistische Planen. Jetzt bin ich 50 geworden und müsste es doch eigentlich wissen. Und trotzdem plane ich mir oft immer noch zu viel in eine Woche rein. Und am Schluss wundere ich mich, dass ich gehetzt und gestresst bin. Oder wenn ich eine Sitzung habe, ich weiß, wie weit ich weg wohne von der Gemeinde, ich weiß, wie manches Rotlicht es dort hat und trotzdem fahre ich oft so ab, dass ich am Schluss gehetzt dort ankomme. Und das ist eine Unruhe, die könnte ich einfach vermeiden, indem ich ein bisschen realistischer planen würde. Warum müssen wir immer mehr reinstopfen? Ist es so schlimm, eben, wenn wir diesen oder jenen Anlass verpassen? Oder das ist dann bei mir die Nummer 2 auf dieser Liste, die Ordnung. Ihr mögt schmunzeln, das ist jetzt auch vielleicht eine Typfrage. Aber mein Bürotisch ist leider ziemlich chaotisch. Und das raubt mir auch die Ruhe, wenn ich Zeit mit Suchen verbringe oder einfach dieses Durcheinander, es ist schlecht, es nimmt mir die Ruhe. Ein bisschen Ordnung mehr halten hilft auch, ruhiger zu werden. Ganz praktisch. Dann noch 2 Punkte, über die müsste man eigentlich eine eigene Predigt machen. Ich töne es nur an. Mich nicht schnell ärgern. Das ist auch etwas, da ist sehr viel Potenzial für Unruhe oder für Ruhe drin. Oder auch mir schnell Sorgen machen. Das hängt beides damit zu tun, wie ich denke. Ich meine, Ärger, das ist ein Gefühl und Gefühle kann ich ja nicht direkt beeinflussen. Oder Sorgen, da ist ja auch ein Gefühl dahinter, Angst. Das ist ja ein Gefühl, das kann ich ja nicht direkt beeinflussen. Aber ich kann meine Gedanken beeinflussen. Es ist ja oft so, etwas geschieht und dann habe ich vielleicht Angst oder ärgere mich. Aber wenn das geschieht, bis ich mich ärgere, zwischendurch sind noch meine Gedanken, nämlich was ich darüber denke, was geschehen ist. Und das hat dann sehr wohl zur Folge, ob ich mich ärgere darüber oder ob ich das gelassener hinnehmen kann. Das wäre ein eigenes Thema. Aber da ist sehr viel Potenzial, dass wir mehr Ruhe in unser Innenleben hineinbringen können. Wir schließen langsam ab. Hat deine Seele Ruhe in Gott gefunden? Vertraust du in Problemen auf die Hilfe Gottes, auch wenn du sie im Moment noch gar nicht siehst? Schaffst du es, auch im Alltag die Ruhe zu bewahren? Ich selbst merke es manchmal an meinen Reaktionen auf äußere Ereignisse, ob ich noch die innere Ruhe habe oder ob ich sie verloren habe. Zum Beispiel im Autoverkehr, wie ich reagiere, wenn mir einer noch rasch voreinfährt. Wenn ich mich dann ein bisschen zurücknehme und schaue, wie ich jetzt reagiere, dann merke ich eigentlich, wie es um meine innere Ruhe steht. Und ich denke, es ist gut, darauf zu achten und selbst ein bisschen zu kontrollieren und beobachten. Wir sollten damit ehrlich sein, uns gegenüber und Gott gegenüber.
Im gleichen Psalm, wenn wir weiterlesen würden, steht dann im Vers 9, vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk, schüttet ihm euer Herz aus, Gott ist unsere Zuflucht. Schüttet ihm euer Herz aus, Gott ist unsere Zuflucht. Wir dürfen innige Gemeinschaft haben mit ihm, seine Nähe und Vertrautheit immer wieder suchen. Nutzt doch gerade die bestehende Winter- und Adventszeit dazu. Und zum Schluss möchte ich mit euch, dass ihr mindestens etwas mitnehmen könnt. Den Vers 6 auswendig lernen. Und zwar habe ich jetzt hier die Luther, die neue Luther genommen. Vers 6 auswendig lernen. Lesen wir es miteinander laut und dann nehme ich ein paar Wörter weg und dann sprechen wir es nochmal. Schaffen wir das zum Abschluss? Lesen wir diesen Vers. Sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Amen.